Deswegen, ich hoffe, dich stört es nicht, wenn ich mein Mittagessen, diese Banane hier im Podcast zu mir nehmen werde.
Irgend so ein Vogel hat mein Buch Cover kopiert und verkauft es jetzt als Notizbuch.
Einen Moment, wir schicken das BKA vorbei.
Ja, habe ich angerufen, hallo, ich würde gerne überweisen. Und wohin geht's Geld denn? Ich so, ja, ist ganz schwierig, eigentlich nach Großbritannien, aber die leiten es weiter an Caymans, deswegen weiß ich nicht, wie das genau gemacht wird. 10-jährige Zinsen, Thomas, auch wieder weiter am Steigen.
Was bedeutet das jetzt für meine 100-jährige österreichische Staatsanleihe? Hallo und herzlich willkommen zu Podcast-Folge Nummer 91 vom Marktgeflüster-Podcast. Und wenn ihr euch wundert, warum Holger so eine rote Nase hat, er hat einfach nur die Heuschnupfensaison eingeleitet. Er hat sich nicht die Nase gepudert. Herzlich willkommen, Holger. Wie geht es dir?
Einen wunderschönen guten Tag, lieber Thomas. Wie man es mir ansieht und wie man es mir anhört und wie du auch schon netterweise in wunderbaren Worten versucht hast zu beschreiben, die Situation ist total dementsprechend eigentlich alles wie immer, alles gut.
Sehr gut, sehr gut. Ich teile meine Müdigkeit heute ein bisschen mit dir. Ich weiß nicht, ich bin heute so ein bisschen platt. Deswegen, ich hoffe, dich stört es nicht, wenn ich mein Mittagessen, diese Banane hier im Podcast zu mir nehmen werde. Wenn du Arbeitsmarkt, gibt es heute Arbeitsmarkt? Nee, gab es letzte Woche schon. Shit. Mm-mm. Ach, scheiße. Falscher
ganz,
Tag.
Ganz, ganz schlicht.
Falscher Tag raus. Na gut, wir finden bestimmt irgendwelche andere Sachen, die spannend sind, an denen, wo ich mir dann diese Banane gönnen kann. Ansonsten habe ich noch eine Frage an dich, Holger. Ich würde gerne ein bisschen mehr händisch wieder Dinge runterschreiben. Hast du eine gute Empfehlung für mich für ein Notizbuch? Wo bekomme ich ein hochwertiges Notizbuch her? Diese Frage brennt mir seit heute Morgen unter den Nägeln.
Mir brennt die Frage auch seit heute Morgen unter den Nägeln. Ich bin nämlich aufgewacht und habe ganz, 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 ganz unschuldig ins WhatsApp geschaut und sehe da eine Nachricht von Markus aufpoppen. Hast du auch diese Nachricht von Markus erhalten?
Ich habe die von Markus gekriegt, ja. Verrückt.
Genau, und Markus hat sie aus meiner Community bekommen, die gesagt haben, der Graf, der ist im Moment so unresponsive seit einer Woche, weil er, weil hier die Hölle losgeht. Er soll es doch bitte machen. Also finde ich schon cool, dass Markus jetzt so als Shortcut benutzt wird.
Ja, geil. In welcher Community denn?
Bitte?
Bin ich da drin? In welcher Community denn?
Nee, meine Community meinte ich. Einer kennt den Markus, weil er... ich glaube, er hat damals zu mir gesagt, er würde gerne Markus auf Instagram adden. Und der Markus nimmt aber niemanden an. Und dann habe ich quasi diesen eine Person dafür gesorgt, dass Markus ihn addet. Mhm. Und jetzt, da hat er sich sehr gefreut und hat dann deswegen Markus angeschrieben.
Inside-Job sozusagen, verstehe.
Inside-Job, genau. Also irgend so ein Vogel hat mein Buch Cover kopiert, hat den Namen runtergemacht und verkauft es jetzt als Notizbuch für den ähnlichen Preis. Die Hoffnung ist hier wahrscheinlich, ich kannte den Scam noch nicht, aber ist eigentlich sehr clever. Die Hoffnung ist hier wahrscheinlich, dass Leute eben nicht genau gucken und sich dann eben dieses Buch bestellen und nur aufs Bild schauen und sagen, das Bild sieht ja genauso aus und dann kriegst du halt ein leeres Buch für denselben Preis über Amazon. Mhm.
Ja, wobei du hast bei Amazon ja ein Rückgaberecht. Mal gucken, wie viele Leute drauf reinfallen. Aber was meintest du denn mit der Titel weggenommen? Also der Titel ist ja statt When Lambo, ein ehemaliger Goldman Sachs Banker, erklärt die Finanzwelt. When Lambo, ein ehemaliger Sachs Banker, erklärt die Finanzwelt. Notizbuch. Ach,
echt? Haben Sie das Goldman weggemacht?
Ja, das Goldman ist weg, ja. Also im Titel steht nur noch ein ehemaliger Sachs Banker. Vielleicht braucht er noch Platz, um Notizbuch liniert reinzuschreiben. Inelegant.
Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, welches Notizbuch du anschaust. Bei mir steht ein ehemaliger Goldman Sachs Banker.
Auf dem Cover?
Auf dem Fake-Buch, ja.
Ja, auf dem Fake-Buch, ja, aber auf der Amazon, im Amazon-Titel nicht.
Ach so, oh, stimmt, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, genau. Ja, meine Bewertung ist auch durchgegangen, sehe ich gerade. Ich habe es mit einem Stern bewertet und drunter geschrieben, Scam. Das Buch ist von mir.
Okay, geil. Holger Graf, Scam, das Buch ist von mir. Geil, hast du es dafür kaufen müssen?
Um verifizierter Käufer zu sein? Ich konnte es auch so bewerten. Aber der Punkt ist, er hat dieser Scammer, er oder sie, keine Ahnung, hat es ja ganz clever gemacht und nämlich meinen Namen auch noch entfernt, weil dementsprechend, das wäre tatsächlich irgendwie problematisch, wenn so getan werden würde, als würde ich dieses Buch geschrieben haben. Was aber die scammende Person oder die scammende Personengruppe, vielleicht ist das ganze Mafia dahinter, wer weiß, übersehen hat, ist, dass halt mein fucking Gesicht auf dem Cover drauf ist. Und mit dem Argument versuche ich es gerade löschen zu lassen.
Wobei es ein AI-generiertes Bild ist, von daher stellt sich sowieso die Frage, vielleicht ist ChatGPT selbst dabei, dich zu scammen oder Midjourney oder wie auch immer du das generiert hast.
Das mag sein, aber es ist quasi auf dieses AI-generierte Bild mein Gesicht drauf. Es ist quasi mein Kopf. Und dementsprechend behaupte ich hier, dass hier meine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Und wie du weißt, sind meine Persönlichkeitsrechte mir persönlich ganz, ganz, ganz wichtig.
Mhm. Ja, du möchtest immer nur im besten Bild erscheinen im Internet. Das kennt man ja so.
Richtig.
Zwei
richtig,
Leute haben es schon als helpful markiert. Ich weiß nicht, wie das geht, sonst hätte ich es auch als helpful markiert, deine Review.
Normalerweise
ist dann Amazon steht gemeldet. Hoffe, wird bald gelöscht. Der Mittelfinger-Emote fehlt leider. Schade.
Und unter der Review steht irgendwie, findest du diese Bewertung nützlich? Und dann kannst du irgendwie auf nützlich klicken.
Hier steht nur helpful und report. Ich glaube, ich reporte deine Dings und sage, der Typ, der behauptet, der andere ist ein Scammer, ist der echte Scammer. Ich wollte unbedingt dieses Notizbuch mit dem blauen Lamborghini drauf haben. Geil, ja, finde ich gut. Sorgt auf jeden Fall für guten Podcast-Content, dein Buch. Danke dafür. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbehinweis auf den Partner dieser Folge und das ist Scalable Capital. Hier haben wir nochmal ein spezielles Thema, was wir auch schon öfters im Podcast besprochen haben, nämlich Zinswende. Die bleibt bei Scalable nämlich zunächst einmal aus. Es gibt für Neukunden weiterhin 4% Zinsen pro Jahr, gezahlt von der Baderbank für 4 Monate bis zu einem Vermögen von 1 Million Euro Guthaben. Die genauen Konditionen findest du unter scalable.capital/Zinsen und im Paket gibt es dann auch noch die Trading Flatrate, die ihr schon kennt, sowie Portfolioanalysen und weitere Features. Ein attraktives Paket für all diejenigen, die ihr Geld eigenständig und aktiv managen möchten. Den Link findest du natürlich wie immer auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Deine Verkaufszahlen jetzt veröffentlichen oder immer noch nicht?
Ich gebe es dir nächste Woche. Ich warte noch drauf, dass ich Spiegel-Bestseller-Autor werde.
Ah, stimmt. Oh je, das haben wir letztes Mal abgebrochen. Also du hast gesagt, es gibt noch einen Weg, doch Bestseller-Autor zu werden ohne Verlag. Dann würde ich natürlich grün vor Neid werden, denn wir geben 90% unserer Revenues an den Verlag ab, während du nur, keine Ahnung, wie viel kriegt man bei Amazon?
Am Ende bleiben so 20% hängen nach Amazon, Druckkosten, Lindner und alles, was quasi anfällt.
Ja, ich dachte, das wäre mehr, ja.
Es ist schon mehr als im normalen Verlag. Da sind es ja, glaube ich, so 10%. Das hast du aber, glaube ich, auch gerade gesagt.
Ja, 10% ist, glaube ich, so die obere Grenze. Es kommt immer drauf an. Also wir hatten ja darüber gesprochen, es gibt verschiedene Kategorien. Ich glaube, im Hardcover kannst du mehr kriegen, prozentual, glaube ich. Weiß ich nicht. Im Taschenbuch weniger, weil da die Marge sowieso schon gering ist. Wobei mir das tatsächlich nicht erschließt, weil es ja ein prozentualer Wert. Aber gut, egal. Ja, das ist, glaube ich, so die Spanne. Da spricht irgendwie niemand drüber. Ich musste alle möglichen anderen Autoren anhauen und sagen, ey, wie viel kriegst du? Und war so, deswegen sprecht einfach offen drüber. Jetzt machen wir das ganze Verlagsgame kaputt. Aber ja gut, dann würdest du
das Verlagsgame
fast doppelt so viel kriegen wie wir. Ja,
aber mit diesem Spiegel-Bestseller-Autor, das kann halt nur dann klappen, wenn du irgendwie so random in der ersten Woche viele Verkäufe hast. Und wir hatten ja letztes Mal drüber gesprochen, du sammelst diese Vorbestellungen und haust sie dann alle raus.
Genau.
Und dann brauchst du auch eine Zeit, wo wenig Bücher verkauft werden. Und da hatte ich habe es ja am Samstag quasi rausgebracht. Und die meisten sind aber erst am Dienstag versandt worden wegen Ostern. Und jetzt war halt für mich die Frage, zählt der Verkauf jetzt für Samstag oder zählt der Verkauf die Woche drauf rein?
Zwei Wochen auf die Liste drauf.
Aber das zählt ja immer nur die letzte Woche, dachte ich.
Ja, die letzte Woche zählt, aber vielleicht hast du ja, also in der Woche, was verkauft wurde, die Hälfte reicht schon, um drauf zu kommen. Brauchst gar nicht so viele Bücher. Also um auf die 1 zu kommen, brauchst du so in guten Phasen, also wenn wirklich viele Bücher verkauft werden, 4.500 bis 5.000. Dann bist du nicht weit von der 1. Ich rede jetzt von Sachbuch, Taschenbuch. Deins weiß ich jetzt nicht, deins ist sogar Paperback. Da dürfte weniger gehen. Und aber dann nimmt das ja sehr, sehr schnell degressiv ab nach unten. Also das ist Platz 1. Und wenn du so auf Platz 20 sein willst, erreicht ein paar 100. Genau, von daher. Aber ich weiß halt nicht, ob Amazon alleine als Quelle halt gilt. Weil ich dachte, die cleanen das immer. Ich glaube, sagen wir mal, ein großer Strukturvertriebsgründer, ich will den Namen jetzt nicht nennen, weil der immer sehr entspannt ist, was so Anwälteloslagen angeht, ist bekannt dafür, im Buchsektor Bücher zu schreiben und diese dann mit seiner Firma massenweise zu kaufen. Ich glaube, es ist auch bei McKinsey nicht ganz unverbreitet, oder? Dass Partner Bücher schreiben und dann kauft McKinsey die einmal und verteilt die an alle Mitarbeiter. Und solche Effekte werden versucht, rauszurechnen.
Ja, macht ja Sinn. Ja. Jetzt kaufst du ja auch selbst einfach dein Buch einfach 1000 Mal und returnierst es dann nach 30 Tagen.
Oder so wie wir es gemacht haben, ist, wir haben jetzt 1300 von unseren eigenen Büchern bestellt für unsere Copilot-Abos. Wir haben ja gesagt, die ersten 500, die ein kostenpflichtiges Abo, Finanzos Copilot-Jahresabo abschließen, kriegen ein handsigniertes Buch. Und tatsächlich haben wir es verpasst, diese Marketingaktion nach 500 zahlenden Abos zu beenden, so dass es am Ende, ich glaube, 1300 waren. Und wir wollten nicht in rechtliche Schwierigkeiten kommen und sagen, ja, sorry, da stand zwar jetzt immer, dass du dieses Buch noch kriegen kannst, kriegst es aber nicht. Deswegen haben wir nochmal 800 Stück nachbestellt und war eine lustige Aktion, 1300 Bücher mit Monat zu unterschreiben. Aber ich glaube, es waren,
das glaube ich dir.
Lass mal 1000 sagen. Und tatsächlich haben wir einen kleinen Hack gemacht. Ich habe nämlich einmal viel Spaß beim Lesen und Umsetzen geschrieben. Arno hat das auf Illustrator getrackt. Wir haben einen Stempel draus gemacht. Das heißt, der Schriftzug haben wir gestempelt und dann mussten Mona und ich tatsächlich nur noch rund 1000 Mal unterschreiben. Also ja, war aber eine lustige Sache. Haben wir Spaß gehabt im Büro. Und den ganzen Spaß dann noch verpacken und verschicken und so. Melanie hatte Riesenfreude daran.
Ich wollte gerade sagen, das hat aber dann Markus wahrscheinlich gemacht oder irgendjemand anders. Oder
Melanie, der durfte nur die Briefumschläge ablecken, ja. Das war ja so sein Beitrag in der Value Chain. Er meinte, er mag das so am Kleber schnüffeln.
Ich werde das jetzt mal nicht kommentieren.
Falls es nicht rumgekommen ist.
Das war für mich ernst gemeint. Also wir müssen aber, glaube ich, mehr auf andere Themen rausgehen, weil die Leute haben letztes Mal gesagt, es war zu wenig Markt. Nee, haben sie nicht gesagt. Aber
es waren zu wenig Arbeitslosenzahlen.
Es waren zu
aber
wenig.
Zum Glück habe ich noch dran gedacht letzte Woche. Genau, wir müssen noch eine Richtigstellung machen. Sie kam, als ich es ausgesprochen habe, wusste ich, dass es falsch ist, aber ich habe mir gedacht, es lohnt sich nicht, das zu korrigieren, weil es ja allgemein wissen. Aber der Brent ist tatsächlich die in London gehandelte Rohölmarke. Und deswegen ist es der europäische Ölpreis sozusagen. Und der WTI ist der amerikanische, das texanische, Western, Texas, egal, anyways.
Intermediate.
Und Idiot?
Western Texas? Intermediate, glaube ich.
Intermediate, okay. Und genau, also so rum ist richtig. Ich hatte es im letzten Podcast verkehrt rum gesagt. Daraufhin gab es böse Kommentare. Einen bösen Kommentar, aber der hat mich tief getroffen, deswegen.
Und mich hat es ehrlich gesagt schockiert, dass ich das nicht gemerkt habe, dass du das gesagt hast.
Hast du nicht?
Okay. Ich werde jetzt auch schon zum Thomas. Es geht zum einen Ohr rein und zum anderen raus. Spannend.
Du hast kurz in den Augen gerollt. Und deswegen dachte ich mir, okay, er hat es gecheckt, aber er will jetzt auch nicht korrigieren und den Flow unterbrechen. Okay, gut. Also die Korrektur ist da. Brent, europäisch, WTI, amerikanisch.
Aber ich kann auch was korrigieren.
Ja, bitte?
Ich habe was korrigiert, ist niemand aufgefallen. Und im Nachhinein abends habe ich es mir dann angeguckt und festgestellt, wow, hast du das Falsche gesagt. Und war aber enttäuscht, dass der Community nicht aufgefallen ist.
Ja.
Ihr habt gesagt, die Arbeitsmarktdaten waren Punkt, Punkt, Punkt. Und wie jedes Monat wurden die Zahlen aus den Vormonaten nach unten korrigiert. Tatsächlich war es aber so, dass wenn man die beiden Vormonate anschaut und die korrigierten Zahlen dann nimmt und aufaddiert, sind sogar netto nach oben korrigiert worden dieses Mal. Ungewöhnlich. Haben wir normalerweise nicht so gehabt.
Daran sieht man, wie spannend das Thema für unsere Community ist. Nachdem wir über Arbeitsmarktzahlen geredet haben, ist das Erste, was sie natürlich tun, den Podcast pausieren und verifizieren, ob die Zahlen wirklich stimmen, weil sie so einen großen Markteinfluss haben.
Ja, aber es kann ja auch sein, dass unsere Community vielleicht beim Bureau of Labor Statistics
angestellt ist.
Nee, Super-User sind.
Ach so.
Ich greife einfach mal vor, was ich für später aufgeschrieben habe, aber es passt ja vielleicht in dem Moment gut rein. Es gab so eine Bloomberg-Headline, JP Morgan, BlackRock und andere sind auf einer Super-User-E-Mail-Liste von einem BLS-Ökonomen, Bureau of Labor Statistics, quasi so die Statistikabteilung unterm Arbeitsministerium, die unter anderem Inflationsdaten veröffentlicht. Und es sind anscheinend irgendwie E-Mails rausgekommen, dass dieser Ökonom denen bereits vorab Subinformationen über Inflation zugeschickt hat.
Krass.
Und darauf
Krass, ja. Das ist ernsthaft gemein spannend, ja.
Es ist völlig krank, weil man kann natürlich davon ausgehen, dass JP Morgan jetzt wahrscheinlich selbst nicht viel drauf handelt, aber die schieben es dann halt weiter an Citadel und Co. Und die können sich natürlich entsprechend dann nett positionieren. Dann hat man irgendwie bei Bloomberg, beim BLS angefragt, ob es diese Super-User-E-Mail-Liste gibt. Und das BLS hat dann gesagt, nee, also sie haben keine Super-User-E-Mail-Liste. Haben sie irgendwie nochmal einen Test gemacht und den Ökonomen angeschrieben, ob sie auf die Super-User-Liste kommen können. Er hat zurückgeschrieben, ja klar, er setzt sie auf die Liste.
Na gut, wenn sie für jeden accessible ist, dann ist ja gut. Okay, gut. Ich wusste nicht, was du mit BLS meinst. Ich hatte es gegoogelt und ich habe gesehen, das ist eine Abkürzung für Basic Life Support und habe gesagt, okay, jetzt wird's spannend. Holger packt wieder die nächste Apotheker-Arbitrage-Wette aus. Okay. Aber das ist für Labor-Statistik. Jetzt mal doofe Frage. Was hat das mit CPI zu tun, also mit Inflation? Indirekt. Inflation geht hoch, mehr Leute sind arbeitslos.
Ja, genau. Also du kannst ja den Zusammenhang über die Philips-Kurve nehmen, wenngleich der natürlich sehr schwach geworden ist über die letzten Dekaden, zumindest auf nationaler Ebene. Mhm. Aber ja, gute Frage, warum das Labor Statistics heißt und die dann auch irgendwie ein CPI veröffentlichen.
Von daher hat dieser Ökonom sich
gedacht. Hau mich jetzt nicht, aber es ist halt einfach so. Das heißt halt so und die machen das, Punkt.
Okay, sehr gut. Verstanden. Holger, was machst du am 20.04.?
Am 20.04.
Nächste Woche Samstag.
Werde ich weinen, dass Warum? Die Cannabis-Legalisierung nicht am 20.04. in Kraft getreten ist. Also die war ja jetzt vor kurzem, dass sie da nicht irgendwie noch ein bisschen Gefühl für die Community mitgebracht haben, ist wirklich enttäuschend von unseren von 20, Regierungsparteien.
Ja. Das wäre natürlich gut, ja. Aber irgendwie passt ein anderes Event dazu, was irgendwie vermutlich nicht ganz so voneinander entfernte Communities ansprechen dürfte.
Also wir werden jetzt erst gleich wieder wahrscheinlich zensiert und von YouTube gesperrt und alles Mögliche, solange wir so um den heißen Brei herumreden und man dann irgendwie denken könnte, wir meinen was anderes. Aber du meinst wahrscheinlich das Bitcoin-Halving, oder?
Genau. Am 20.04. halbiert sich der Bitcoin-Preis. Voraussichtlich, laut aktuellen Hochrechnungen.
Da gab es irgendwo einen Tweet, glaube ich, dass es wäre doch cool, wenn der Bitcoin-Preis dann zum Halving genau 69.420 ist.
Ja, genau. Aber, weil am 20.04., ja, finde ich gut.
Aber das scheint nicht zu funktionieren, ist zumindest weiter gestiegen.
Sind wir über 69.000 und so weiter?
Wir sind im Moment bei 70.814, diesen Freitagnachmittag, an dem wir diesen Podcast aufnehmen.
USD.
Ja, ja, immer USD. Bist du so jemand, der das in Euro liest?
Ja, mich interessiert ja mein Net Worth in Euro, nicht in Dollar. Das ist doch eine Währung von Kriminellen, habe ich gehört, der US-Dollar. Das ist die Währung, die am meisten genutzt wird, um kriminelle Transaktionen zu machen. Da möchte ich nichts mit zu tun haben.
Das sollte verboten werden, der US-Dollar. Bin ich völlig bei dir. So viel, wie der für kriminelle Transaktionen benutzt wird, ja, hast absolut recht.
Genau.
Dann aber ist natürlich schön für dich, weil ohne das Marktzeug vorwegzugreifen, du profitierst natürlich massiv von der relativ deutlichen Bewegung im FX-Markt, die wir seit 3-4 Tagen sehen, gell? Mhm. Der US-Dollar hat ja von fast 1,09 auf jetzt 1,065 verloren.
Okay.
Dementsprechend roughly 2,5%. Bitte?
Das heißt MSCI World to the Moon.
MSCI World to the Moon und natürlich auch dein Bitcoin to the Moon. Also ich meine, für ein MSCI World ist natürlich echt geil, weil du sämtliche Drops, die du vielleicht ein paar Tage gesehen hast, dann durch den stärkeren Dollar wieder ausgeglichen hast. Das heißt, so ein deutsches Portfolio hat es vielleicht gar nicht gemerkt und denkt, schon gute Woche gewesen.
Naja, okay, da zähle ich dazu. Nur, dass ich nicht wöchentlich in mein Portfolio reingucke, von daher ist mir das leider entgangen. Aber ja, wenn der Drops gelutscht ist, ist ja gut. Also wenn der
ist
Drops
aber scheiße. Weg ist.
Warum?
Weil der liebe Goldgraf gerne eine größere Position im US-Dollar noch gemacht hätte. Mhm. Und ich würde halt, am liebsten wäre ich halt zu 1,20 eingestiegen. Und jetzt ist halt 1,6, halt Kacke. Verstehst du mein Leid?
Ja, verstehe ich. Ist ungefähr so wie mit dem chinesischen Yen. Dem japanischen
Yen. Die ersten Kommentare kommen schon.
jetzt kriegt er das mit dem Öl nicht hin, jetzt auch noch das. Mit dem japanischen Yen. Da hast du doch auch nicht verzockt vor kurzem.
Ja, aber das war ja, der ist übrigens noch schwächer geworden jetzt. Mhm. Aber das war, also mega scheiße gelaufen, wäre es für mich weiter. Ja, aber das war ja ein YOLO-Trade. Das andere ist ja, ich will ja ein langfristiges Investment tätigen in einem in US-Dollar denominierten Fund. Mhm. Und das hätte ich halt gern zu einem guten Wechselkurs gemacht. Und der Wechselkurs ist halt kacke. Deswegen bin ich halt traurig.
Ja. In welche schmutzigen Hedgefonds investierst du wieder?
Ich kann mich dazu nicht äußern, weil es natürlich rechtlich, nee, Spaß, ist ein Produkt, das nicht der Öffentlichkeit zugänglich ist, in das ich schon investiert bin, in dem ich aber vielleicht gerne noch ein bisschen mehr gemacht hätte, so eine Cayman-Struktur und mehr sage ich dazu nicht, weil diese Szene einfach gerne ein bisschen under the radar bleibt. Das hat nichts mit illegalen Machenschaften dergleichen zu tun. So ein Investment wird brav gemeldet, vor allem wenn es grenzüberschreitender Zahlungsverkehr ist, dann ruft man bei der Bundesbank an und gibt noch Bescheid.
Echt?
Aber ja, musst du.
Gibt wenn eine du Grenze, Kohle nach Cayman überweist, so rufst du vorher bei der Bundesbank an und sagst, hallo, ich mache jetzt eine Überweisung an einen Ort, wo üblicherweise Steuerhinterziehung betrieben wird, aber schwöre, ich mache nicht.
Ja, habe ich angerufen, hallo, ich würde gerne überweisen. Und wohin geht's Geld denn? Ich so, ja, ist ganz schwierig, eigentlich nach Großbritannien, aber die leiten es weiter an Caymans, deswegen weiß ich nicht, wie das genau gemacht wird. Sie so, ah, dann schreib mal Caymans auf. Und
einen Moment, wir schicken das BK vorbei.
Genau. Für was denn? Sei ja ein Investment in einer
Hegefunk.
Hegefunk, Heckenfonds.
Sehr gut.
Nee, aber ja, musst du echt
was
machen.
Ist das Problem, wenn du deine Anteile verkaufst, dann weißt du ja nicht, wann du deine Kohle zurückbekommst, also zumindest nicht taggenau. Dann musst du anrufen und sagen, ich krieg demnächst Kohle.
Na, du kannst danach machen. Sobald du es gemacht hast, kannst du anrufen. Aber du hast, glaube ich, weiß gar nicht, 30 Tage Zeit oder so.
Naja.
Okay. Das Gute ist aber, die tracken das nicht per Namen. Das wäre ja natürlich schon wirklich datenschutzrechtlich ein Problem. Ja. Das heißt, im Zweifelsfall, wenn dir jemand irgendwann mal kommt und sagt, Thomas, wieso hast du es nicht gemeldet, dann könntest du theoretisch immer sagen, du hast es gemeldet.
Hab ich gemeldet. Ich
wüsste nicht, wie die das nachvollziehen sollten, ob du es gemacht hast oder nicht. Als Unternehmen ist es eine andere Geschichte. Da ist es, glaube ich, deutlich strafbarer auch, im Sinne von bis zu 50.000 Euro Strafe oder so. Aber als Privatperson, glaube ich, kenne ich jetzt keine Story, dass da mal einer irgendwie dran bekommen ist. Hat auch witzigerweise nichts mit Geldwäsche zu tun, sondern ist für die Außenhandelsstatistik. So, was haben wir noch?
Genau, ja, also 20.04. nochmal festhalten, wird voraussichtlich der Tag sein, an dem der Bitcoin-Preis sich halbiert. Sorry, der Block-Reward meine ich natürlich, verwechsel das immer. Und in dem Kontext, ich hatte dir einen guten Beitrag geschickt, will da jetzt gar nicht so sehr reingehen, von mit einem guten Bekannten, dem René Pickard, der, weiß nicht, ob du den kennst, aber das ist so ein, eigentlich würdet ihr euch gut verstehen, weil das auch so ein Vollnerd ist, cool, allerdings super. In einem anderen Bereich, auch Mathematiker. Und der macht ziemlich viel im Bitcoin-Bereich und der gehört meiner Meinung nach zu den Leuten, die man im Bitcoin-Bereich zuhören kann, im Gegenteil zu vielen anderen. Und er hat sich mal auf die Fahne geschrieben und hat gesagt, ich finde, Bitcoin wird nicht genug kritisiert. Und deswegen hat er gesagt, deswegen übernehme ich das jetzt. Und hat auf der Republika einen Vortrag gehalten, wir machen den Link mal in die Shownotes, wo er tatsächlich mal auf die Schwächen von Bitcoin eingegangen ist. Und was ich mega mindblowing fand, ist, dass es tatsächlich mal eine Zeit lang gab, wo Bitcoin de facto nicht auf 21 Millionen begrenzt war. Es gab nämlich mal einen Bug, ich glaube 2008, das hat er mal aufgearbeitet und gesagt, da gab es tatsächlich einen Bug, wo theoretisch Miner double spenden könnten, also konnten oder sowas in diese Richtung. Und in dieser, das ist nie passiert, das lässt sich ja nachvollziehen in der Blockchain. Nichtsdestotrotz war damals Bitcoin halt noch nichts wert, das war halt so eine kleine Spielerei. Und solche Bugs, meinte er, könnten auch in Zukunft kommen, denn mit jedem Release können halt solche Bugs sich irgendwie einschließen. Und deswegen, es gibt keine Garantie, dass es auf 21 Millionen begrenzt wird. Hinzu kommt, dass die Bitcoin-Community sich auch dazu entscheiden könnte. Es gab sogar, glaube ich, mal einen Bitcoin-Core-Entwickler, der sich öffentlich dazu geäußert hat und gesagt hat, lass uns doch diese Begrenzung von 21 Millionen rauskicken. Weil in Zukunft erwartet Bitcoin das Problem, dass Miner, das Halving sorgt ja dafür, dass der Block-Reward, also dass die Bezahlung sozusagen für die Miner halbiert wird. Und das passiert ja alle circa 4 Jahre. Und irgendwann ist er halt nahe null, der Block-Reward, oder fällt er ganz auf null, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann würden die Miner nichts mehr verdienen für das Minen, außer den Transaktionsfees, die aber verhältnismäßig niedrig sind. Und der Core-Entwickler meinte dann halt, lass uns doch diese 21-Millionen-Grenze wegmachen. Es sind ja sowieso keine 21 Millionen Bitcoin, weil viele schon verloren sind.
Genau.
Und dann machen die Miner weiter ihre Arbeit und fertig. Von daher finde ich sehr, sehr guter Kritikpunkt, der auch weit darüber hinausgeht, über dieses über die sonstigen Kriterien, die da angebracht werden, Lagarde stinkt oder so.
Also oder Lagarde stinkt nicht, sondern ist halt eine verurteilte Straftäterin.
Nein, aber im Sinne von dumpfen Zentralbank-Bashing, das meinte ich damit, weißt du? Finde ich sehr gut, kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Und ich finde es gut, dass Leute, die pro Bitcoin sind, auch Bitcoin kritisieren. Denn auch ich versuche mal so ein bisschen die Kritik rauszukitzeln und dann bist du halt relativ schnell aus der orangenen Community gehatet.
Von Donald Trump, oder?
Genau, von Donald Trump.
Also ich möchte mich erstmal nochmal, weil wir jetzt so witzig gemacht haben, ich möchte mich generell gegen dieses Bashing von Zentralbankchefs wie Christine Lagarde oder Joe Biden stellen. und was die Geschichte, ich weiß nicht, was das so lustig ist. Aber es ist spannend, was du sagst, weil Jamie Dimon glaubt ja auch immer noch, dass der Satoshi wiederkommt und alle Bitcoins löscht, sobald die letzten gemeint worden sind.
Ja, warum sollte er das tun? Sehr, sehr gut, ja. Jetzt musst du aber deinen Witz auflösen. Also du hast gesagt, Zentralbankchef wie den lösen Joe
wir
später Biden.
Wir warten auf dem Marktzeug. Im Marktzeug lösen wir es dann gut, auf.
Alles klar. Also bevor ihr Rage kann, den Kommentar reinschreibt, haltet euch noch zurück bis zum Marktzeug. What the Finance? Clown der Woche, Holger, ist vorgezogen worden. Let's go. Zwei Kandidaten hast du mitgebracht. Ich habe diese Woche leider keinen. Tut mir leid.
Das ist überhaupt kein Problem. Ich denke, es ist auch eine relativ klare Sache. Also auf der einen Seite gab es vor kurzem, zumindest ging es über die News, so einen Skandal über einen Morgan Stanley Banker, der quasi proprietäre Informationen, die er bekommen hat. Ich glaube, damals war es von, ich weiß mal, KKR oder Blackstone, die ein größeres Ticket verkaufen wollten in einem bestimmten Immobilienunternehmen und das weitergegeben hat, diese quasi
Information.
Handelsinformation. Der ist dann, glaube ich, bei Morgan Stanley rausgeflogen und wurde bestraft. Er darf, glaube ich, ein Jahr nicht mehr für den Bankensektor arbeiten oder so. Irgendwas war da, also ganz komisch. Und die gute Nachricht ist, er hat jetzt einen neuen Job. Er ist von einer dieser Firmen angestellt worden, denen er damals diese vertraulichen Informationen geleakt hat. Und das ist ja Ende gut, alles gut.
Kennt man ja aus der Politik, ne? Kennst du an, dass du ein Gesetz, was gewisse Lobbyisten erfreut und dann nehmen die dich auch gerne in ihre Reihen mit auf.
Wobei, brauchst du ja nicht mal, das wird ja immer so kritisiert, unsere Politiker, aber im Prinzip sind es einfach alles fachlich so herausgehobene Menschen, dass die einfach außerhalb der Politik auch sofort erfolgreich sind. Wenn Ronald Pofalla in den Bahnvorstand direkt wechselt, dann liegt es halt nicht daran, weil die Leute seine Hackfresse nicht mehr sehen konnten, um ihn mal selbst zu zitieren. Seine Worte, nicht meine. Oder wenn dieser, da fällt mir der Name nicht ein, der Chef vom jetzigen Verfassungsgericht, der ist ja auch direkt aus dem Bundestag von der Unionsfraktion ins Verfassungsgericht reingewechselt, obwohl er, glaube ich, nie als Richter gearbeitet hat, wenn ich mich nicht täusche. Also das sind alles einfach hochkompetente Leute. Und da möchte ich einfach nichts
draufkommen lassen. Verstehe.
Nichts da draufkommen lassen, ja.
Aber Clown der Woche ist schon ein bisschen hart, weil, ich meine, der hat's gerockt, der Morgan Stanley Guy, oder? Also.
Ja, der Clown der Woche ist, wenn dann eher die Börsenaufsicht, die sowas zulässt.
Ah, okay. Jetzt bin ich bei dir. Das stimmt, ja. Aber Berufsverbot ein Jahr ist ja auch relativ wenig. Ich dachte, du bist dann komplett geblacklist. Ich glaube, in Deutschland ist das härter. Aber gut, anyways. Und der zweite Clown der Woche ist jemand, der, also nicht jemand als Person, sondern wir nennen jetzt mal nur das Medium, irgendwie relativ häufig. Ich glaube, du hast dieses Medium so ein bisschen auf deiner Abschussliste, oder? Das Handelsblatt hat es mal wieder geschafft.
Ich wollte es jetzt ehrlich gesagt Reverse-Mauerstraße machen und sage, das Trading Paper hat es gemacht.
Oh, sorry, ja. Gut, dann machen wir nochmal. Das Trading Paper hat geschrieben. Nein.
Ich will nichts gegen das Handelsblatt. Da war bloß so ein Artikel, ich habe ein bisschen durchgescrollt. Mal
wir von Johannes mal einen Zusammenschnitt haben, jedes Mal, wenn Holger sagt, nichts gegen das Handelsblatt, wie oft das in diesem Podcast schon vorgekommen ist. Also nochmal, nichts gegen das Handelsblatt, aber.
nichts gegen das Handelsblatt, aber, so fängt er eher, jeder gute Satz fängt so an, also ich habe echt nichts gegen dich, Thomas, aber.
Ich habe kein Problem mit Einwanderung, aber.
Können wir mal die Japaner fragen, wie die zu dem Thema stehen. Nee, was ich sagen wollte ist, Handelsblatt. Scroll ich so durch auf der Suche nach interessanten Artikeln gestern. Und dann sehe ich direkt so einen Artikel. Kein Grund zur Panik. Der fallende DAX eröffnet eine Kaufchance.
Daraufhin brechen Holger die Schweißperlen aus und so, fuck, ich habe was verpasst.
Genau, war wirklich so, weil ich schaue den DAX nicht an. Ich habe keine Ahnung, wo der DAX steht. Und dann war, krass, ist der zu krass gefallen. Dann schaue ich mir den Chart an. Und wenn du dir einfach mal den Chart anguckst, den 5-Jahres-Chart, dann wird dir bewusst, was der fallende DAX bedeutet. Es ist halt irgendwie mega ab und so 50% ab und so 1% seit einem Peak down. Das ist der fallende DAX, der bietet jetzt eine Kaufchance. Mhm. Und wenn das kein Zeichen ist, dass wir in einer Situation angekommen sind, die eigentlich nicht mehr sehr stabil erscheint, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, wenn die Leute schon Panik schieben, weil man vom All-Time-High ein knappes Prozent oder was, vielleicht waren es auch 2%, keine Ahnung, was der scheiß DAX macht, runtergehen und dann gibt's schon die ersten Artikel, die die Leute beruhigen, ja, das ist ganz normal, das ist gesunde Korrektur, dann läuft da irgendwas schief.
Ich glaube, das Handelsblatt hat sicherlich viele Leser, die den DAX verfolgen. Könnte ich mir vorstellen. Also ich, ja.
Ja, als Deutscher macht man das ja auch eigentlich. Du bist als Franzose, du weißt, wo der Coq-à-Vin steht, oder?
Definitiv, ja. Ich glaube, ich wusste nie, wo der steht. Ich glaube, ich habe zu Bewerbungsgesprächen damals in der Bank, habe ich mir mal den Stand auswendig gelernt, einmal vorher, falls es einer fragt. aber wenn du mir jetzt sagst, der steht bei 20.000 Punkte oder 6.000 Punkte oder 40.000 Punkte, würde ich jedes Mal nicken und sagen, ja,
Ist gut. 6.000, glaube ich, so um den Dreh, oder? Vor Jahren waren wir bei 4. Ich schaue selber mal schnell nach.
Ich weiß nicht, ob er fünfstellig oder sechsstellig ist, aber ist auch nicht schlimm. Ich glaube, vierstellig. Mich interessiert nur LVMH. Meine einzige Einzelaktien, die ich habe.
Oh, 8.000 sogar, Thomas.
Ah, geil. Also vorm
DAX. Ist es die größte Aktie im Kakaron, die LVMH?
Weiß nicht mehr. Die battlen sich immer mit Total. Total war ja auch mal auf der 1. Komm, finden wir raus.
Ich sehe schon der die Kack ersten Kommentare. Sich. Was sind denn das für Kack-Finanzinfluencer, die sowas nicht wissen? Hier 11% LVMH, 8% Total. Ja. Danach Schneider Elektrik.
Ja. Als guter Diversifikator würde ich sagen, um Gottes Willen, eine Einzelaktie zweistellig, das ist doch nicht seriös. Ja, Schneider Elektrik dachte ich immer, das wäre eine deutsche Firma, siehst du mal. Aber nein.
Sehe gut. Gut, also, die Community darf entscheiden, wer der Clown der Woche ist. Und du hast, glaube ich, jetzt was Wichtiges für uns parat.
Ausblick.
Jetzt müsste man eigentlich so ein Halleluja erstmal im Hintergrund singen, oder?
Ja, der Gott der Finanzwelt, Christian Lindner, hat sich geäußert im NZZ-Interview. Das fand ich gar nicht so schlecht tatsächlich. Habe ich gelesen im Scalable Capital Newsletter. Unaufgeforderte Werbung an dieser Stelle.
Jetzt kommt die Werbung für Scalable. Komm direkt zu Scalable.
Ja, das war geil, ne? Das ist auf jeden Fall, die Werbung war nicht schlecht. Komm direkt zu Scalable. Fand ich krass. Es gibt ja auch so Witze. Sie sagt zu ihm, wo hast denn du dein Depot? Ich komm direkt.
Verstehe ich nicht. Kannst du mir erklären?
Ehrlich? Verstehst du wirklich nicht? Verstehe ich nicht, nee. Egal.
Oder komm direkt, okay. Erzähl mal über den Christian. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was du...
Sie fragt mich, wo mein Depot ist. Ich komme direkt. Egal. Genau, Christian hat gesagt, die Corona-Pandemie hat etwas verändert. Ich beobachte Manager und Unternehmer, die ihre Gewinne nicht mehr am Markt suchen, dieses ominöse Ding, wovon Holger immer redet, sondern in der Nähe des Staatshaushaltes mit seinen Subventionen. Was hältst du davon, von dieser Aussage? Ist das einfach nur ein Ressentiment, was er hier schüren will, oder gibt es hier belegbare...
Also, ich glaube, Christian Lindner wird niemals Ressentiments schüren, um dieses französische Begriff hier zu erwähnen. Sowas machen Politiker grundsätzlich nicht. Weißt du, was ich traurig finde? Das haben sie irgendwann mal bei Trump angefangen, aber leider nicht mehr weitergemacht. Vielleicht startet es wieder, wenn Trump nochmal kommen wird. Einfach immer, wenn ein Politiker was sagt und nicht sofort Beweise vorlegt, immer einen Satz dazu schreiben, Belege für diese Behauptung legt er jedoch nicht vor. Habe ich noch nie gesehen, dass ein Politiker Belege vorlegt. Aber genau hier, also keine Ahnung, auf was er sich da beruft. Ich meine, wenn du so anekdotische Evidenz heranziehst, dann kannst du ja schon irgendwie so Storys spinnen und sagen, okay, gut, bei Corona-Hilfen, gerade in den USA auch, wird massiv betrogen. Da kommen jetzt nach und nach so Fälle auf und Volumina, die wirklich in hohe, mindestens dreistellige Millionenbeträge gehen, wenn nicht sogar noch höher. Du kannst in den USA ja beobachten, dass das ganze Wachstum, was sich die jetzt die letzten Jahre, was sie realisiert haben, vielleicht auch Grund, warum es keine Rezession gibt, im Prinzip schuldenfinanziert ist. Das Staatsdefizit ist so groß wie noch nie außerhalb von Kriegen und Rezessionen. Aber ich meine, gut, Rheinmetall wird sich sicherlich das meiste Geld aus dem Staatshaushalt rausziehen, oder? Woher sonst? Ich kann privat keinen Panzer kaufen. Glaube ich zumindest.
War auch in der Vergangenheit schon so gewesen, würde ich sagen, ja. Aber fand ich auf jeden Fall eine spannende Aussage. Ich meine, die FDP will ja immer Subventionen kürzen. Zumindest ist ja eine so ihrer Ziele. Aber tatsächlich echte Kürzungen habe ich noch nie gesehen. Also da wird jetzt sicherlich die eine oder andere Kleinigkeit, die so gut wie niemandem wehtut, mal gestrichen worden sein. Aber so richtige Subventionskürzungen, das ist echt mehr so fürs Wahlprogramm als dann in der Realität. Ich fände es tatsächlich nicht so schlecht, ja, aber...
Aber so Eltern wurde doch, glaube ich, Subventionen gekürzt. Aber das haben sie dann wieder teilweise zurückgenommen. Wohlhabenden Eltern, genau.
Elterngeld ab drei, es ist stufenweise, ne? Ab 250.000. Echt, warum? Achso, ist schon vorbei,
ja, deine Kids. Ja, genau, das war ja schon. Ich habe meine Elternzeit ist vorbei, da habe ich noch was bekommen.
Hast schon abgeräumt, na toll. Immer die älteren Generationen, immer dabei mit abräumen, dankeschön.
Sechs Monate Elternzeit habe ich gemacht.
Echt?
Ich war der Einzige in der Familie, der Elternzeit genommen hat, will ich nochmal betonen.
Echt? Das heißt, ihr habt 6 Monate verspielt, sozusagen. Dem Staat
mehr
geschenkt.
Sogar, oder?
Ja, mehr zwischen sogar, 6 und 8. Also du hast 12 Monate, wir haben eigentlich mal ein Video zugemacht, du hast 12 Monate, die du dir zusammen aufteilen kannst. Und wenn du gemeinsam Elternzeit machst, dann gibt es immer 2 Monate Bonus. So.
Ja.
Genau.
Nee, wir haben das alles verschenkt. Es lag aber auch daran, dass...
Hättest du mir was geschenkt? Oder hast du bei der Bundesbank angerufen und gesagt, Elterngeld bitte gleich auf die Cayman überweisen, danke.
Können Sie das direkt an so einen Hedgefonds schicken?
Ja, dann haben wir noch ein anderes Thema, und zwar eine gemeinsame Arbeit von tatsächlich die da oben. Das ist ein Funkkanal, der sich gerne mal kritisch, kennst du?
Ja, habe ich schon mal Reels, sind die auf Instagram, glaube ich. Ich glaube, von denen habe ich mal ein paar Reels gesehen.
Die sind auch auf Instagram, genau. Die machen also politische Inhalte. Und Markus hat mit denen zusammen ein Content-Piece kreiert, und zwar Rente. So wird unsere Generation verarscht. Feed Finanzfluss. Und tatsächlich ging es hier um diese Rentenänderung hier von Mr. Heil und Godlike Christian Lindner. Und die haben das mal ziemlich gut aufgearbeitet, wo sie mal reingegangen sind und gesagt haben, Moment, also eigentlich ist das so ziemlich ein kleiner bis mittelgroßer Mittelfinger für die jüngere Generation, weil im Endeffekt, was ja festgehalten wurde, ist, dass das Rentenniveau nicht abgesenkt wird. Also im Endeffekt, die Rente hat nicht genug Kohle, also in der Rente ist nicht genug Kohle drin. 3 Möglichkeiten hast du: Renten runter, Eintrittsalter hoch oder Beiträge hoch. Und sie haben gesagt, Rentenniveau senken.
Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Der japanische Finanzminister hatte da mal was vorgeschlagen, aber ich glaube, das ist nicht ethisch vertretbar. Erzähl weiter. Ich werde auch nicht drauf eingehen, was das war.
Okay. Hat da auch ein von dir angebeteter Hedgefondsmanager mal drüber gesprochen, und es hat was mit einer Zyankali-Kapsel zu tun?
Also Druckenmiller hat es ja im Spaß gemeint, dass er selber die Kapsel nimmt. Aber der Finanzminister in Japan damals, Taro Aso, das ist wirklich einer, der ist nicht mehr Finanzminister, der ist komplett durch wahnsinnig. Der hat, also was er für Vorschläge teilweise gebracht hat, wo du denkst, jeder deutsche Politiker wäre so vor den Knast gegangen für sowas. Aber erzähl mal bitte weiter, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Ich finde es spannend mit der Rente.
Gespannt, genau.
Wirklich spannend.
Das trifft auf den Punkt, ja. Übrigens, wer uns über Rente quatschen hören will, der kann gerne auf die Invest kommen in 2 Wochen. Keine Ahnung, was wir uns da aus den Fingern ziehen werden, aber wir reden auf einer Bühne über Rente. Gut, also Rentenniveau runter, nein. Renteneintrittsalter erhöht, nö, auch nicht. Also, worauf hat man sich geeinigt? Die Beiträge müssen steigen. Interessant ist, dass hier vor allem, also dass die FDP da mitgegangen ist, weil die waren ja immer dagegen, die junge Generation zu belasten. Und steigende Rentenbeiträge heißt ja vor allem, die Jüngeren zu belasten. Denn je länger du arbeitest, desto mehr haut es natürlich rein, wenn die Beiträge steigen. 2024 sind sie jetzt bei 18,6 und sollen dann schrittweise 2028 bei 20% stehen und 2035 bei 22,3. So, und warum ist die FDP mitgegangen? Weil sie ein Geschenk gekriegt hat, das heißt ein Geschenk, weil dann die SPD gesagt hat, yo, machen wir euer Ding da mit dieser Aktienrente, mit der Zockerei von öffentlichem Kapital, dem Generationenkapital. Hedgefonds. Das gab's dann, die, ich glaube, 12 Milliarden, mit 12 Milliarden ging's los, und ja, ich fand den Beitrag ziemlich interessant. Ich habe es überhaupt nicht mitgekriegt, dass wir da was zusammen ausgearbeitet haben. Auf einmal postet Markus das in unseren Discord und sagt, hier, guck mal. Fand ich cool. Muss ich erwähnen.
Arbeitet Markus jetzt noch bei euch, oder?
Der ist jetzt rüber gewechselt zu, zu die da oben. Ja.
Ich guck's mir an, ich habe es nicht gesehen vorher, finde ich mega gut. Vor allem Markus ist natürlich sowieso mit maximaler Liebe verbunden. Ich würde bloß jetzt tatsächlich ausnahmsweise mal der FDP beispringen wollen oder generell der Politik. Ich meine, weil du sagst, die wollten das nie und haben es jetzt doch gemacht. Ich meine, am Ende in einer Koalition kannst du nie natürlich 100%, irgendwas musst du halt akzeptieren. Und
nichtsdestotrotz kann man darauf hinweisen. Also, dass
klar, hinweisen kannst du drauf.
Ich meine, also die CDU und SPD sind ja die Parteien, die überwiegend von älteren Generationen gewählt werden. Und die FDP ist ja genau das Gegenteil. Also die hatten ja, glaube ich, den größten Anteil an Erstwählern. Das heißt, wenn nur die Erstwähler die Bundesregierung gestellt hätten, dann wäre es, glaube ich, FDP fast schon, alleine nicht, aber dann wäre es FDP und Grüne oder so. Und mit einer FDP-Mehrheit. Und da finde ich es halt schon ein bisschen tough, sozusagen, die jüngere Generation so im Regen stehen zu lassen und sagen, nö, die Ältere muss nichts davon tragen von dieser Rente. Dass die werden kein abgesenktes Rentenniveau haben. Und die kurz vor der Rente stehen, die wollen wir auch nicht zur Kasse bitten, indem sie noch ein paar Jahre länger arbeiten müssen. So wie es ja in Frankreich passiert ist. Wobei da auf einem niedrigeren Niveau, die arbeiten ja immer noch weniger lange als wir. also beziehungsweise das Renteneintrittsalter ist niedriger. Fand ich auf jeden Fall bemerkenswert und ich fand den Titel auch absolut kein Clickbait. Also fand das gut aufgearbeitet.
Also ich finde jetzt nicht, dass ich unbedingt dadurch verarscht werde, dass die Rentenbeiträge steigen. Muss ich dir auch ganz klar einfach mal so sagen.
Ganz klar.
Vielleicht noch eine Sache.
Liegt es daran, dass du keine bezahlst.
Richtig. weil das hast du vorhin auch schon erwähnt. Also man tut ja immer so, als seien manchmal so zwei große politische Richtungen, die gegeneinander kämpfen und um die richtigen Lösungen fürs Land ringen. Und in den USA hast du das ja auch extrem. Charlie McElligott. Da
gibt es ja nur zwei Parteien.
Es gibt sogar Grüne, aber egal. Charlie McElligott von Nomura hat diese Woche in seiner Weekly E-Mail, wo er sich normalerweise über Volatilitätsstrategien und Gamma-Squeezes und Wanner-Woll-Slingshot-Sachen auslässt, einen ziemlichen Rant geschrieben, hat auch gestartet, er wird jetzt mal losranten und auf die Politik generell geschimpft und gesagt, es ist egal, welche Partei regiert, es gibt so ein paar Themen, da traut sich niemand ran. Und ein Thema ist zum Beispiel die Schuldentragfähigkeit vom Land, was dann auch mit sozialer Sicherung etc. zu tun hat. Und dann sind wir ja hier auch wieder bei den Renten, beim Rentensystem generell. Ich meine, es ist scheiße, es ist ein Ponzi, ist von der Definition wahrscheinlich relativ nah an einem Ponzi. Aber egal, welche vernünftigen Reformen du irgendwie machen willst, erstens ist völlig unklar, was so eine vernünftige Reform ist. Und zweitens, du wirst Leuten richtig auf den Fuß treten, da traut sich einfach keiner ran. Deswegen macht niemand was und es wird immer so ein bisschen rumgedoktert, damit man sagen kann, man hat was getan, aber passieren tut eigentlich nichts. Egal, wer regiert. Das ist kein politisches Bashing generell.
Ja, vor allem, wenn wir überlegen, guck mal, von 18,6 die Beiträge auf 20 und dann 22,3 in 2035, im Jahr 2035. Come on, das ist in 10 Jahren. Also bis dahin wird die Rentensituation, glaube ich, nochmal deutlich tougher aussehen. Und ich meine, ich finde es halt so unfair, dass es halt, dann sollen sie halt, ich glaube, eine faire Berechnung wäre wirklich, wenn du mal sagst, wir reduzieren die Steuern um den Betrag, der in die Rentenkasse überführt wird und erhöhen die Rentenbeiträge um denselben Betrag. Weißt du, was ich meine? Weil ich finde es irgendwie unfair, dass da 100 Milliarden schätzungsweise jedes Jahr von den Steuereinnahmen in die Rentenkasse überwiesen wird, weil diese Steuereinnahmen sind ja ein bunter Mix aus allen möglichen Einnahmen. Also das ist ja da zum Teil Mehrwertsteuer, Einkommenssteuer, Körperschaftssteuer und was auch immer. Und das heißt, das zahlen wir irgendwie alle, aber die Rente beziehen irgendwie auch nicht alle. Du zum Beispiel, ja, ziehst nichts aus der deutschen Rentenversicherung, sondern wie ist das Versorgungswerk der Beamten? Wie heißt das Ding?
Nö, ist einfach, keine Ahnung, was die offizielle Bezeichnung ist, aber ist...
Naja, anyways.
Pension vom Staat. Nee, aber ich verstehe, was du meinst, aber eigentlich ist es doch sogar fair, das über Steuersystem quer zu subventionieren, damit auch Leute wie ich dazu beitragen oder auch Freiberufler zum Beispiel. Bei Freiberufler muss man wieder sagen, dass die tendenziell ja on average relativ wenig verdienen. Beamte sind ja eigentlich ganz vernünftig alimentiert.
Ja, stimmt schon, kann man sich drüber unterhalten, aber es ist die Zuordnung ist dann halt irgendwie unfair, ja. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Wenn wir unsere Kapitalertragssteuer bezahlen auf unsere Cayman-Transaktion, geht davon ein Teil in die Rente halt.
Wäre das eigentlich eine Idee, die Rentenbeiträge komplett abzuschaffen und das komplett steuerfinanziert zu machen?
Na gut, dann wäre es halt ziemlich intransparent, ne? Also dann könnte halt
die Politiker
das halt einfach ignorieren und sagen, jo, egal. Wäre tatsächlich einfacher. Vielleicht sparst du sogar ein paar Milliarden in administrativem Overhead.
Und du kannst ja argumentieren, dass die Leute, die nicht von der Rente profitieren, nämlich wie ich, eigentlich doch davon profitieren, nämlich dass es halt viele Jobs gibt, von denen ich abhängig bin und die eigentlich auch von Rentenzahlungen später abhängig sind, damit sie diesen Job überhaupt machen. Müssen wir mal schauen, was irgendeine Partei fordert. Vermutlich die Linke. Ich muss mal mit den Linken sprechen.
Gehst du wieder zu deinem Freund Oscar?
Den Oscar mag ich nicht. Den Gysi.
Genau.
Ich muss auch nicht unbedingt den politisch mögen, das auch vielleicht nochmal gesagt. Ich finde es einfach menschlich interessant, aber.
Interessant. Fast wie spannend.
Scherz. Spannend.
Gut, Holger, wir müssen weitermachen. Wir sind bei 44 Minuten und wir sind nicht mal bei der Hälfte gescrollt.
Hier, ja, also ganz schnell. Ich kann es ja schnell machen. McKinsey goes ChatGPT, fand ich auch ganz interessant. Bloomberg hat berichtet, McKinsey wird hunderte von Jobs reduzieren. Und dann kam aber raus, ja, es sind eigentlich gar keine richtigen Consultants, die reduziert werden, sondern im Prinzip solche Experten. Also McKinsey funktioniert ja auch so, es gibt die Leute, die immer quasi zu allen möglichen Kunden gehen, teilweise auch Industriespezialisten sind. Aber dahinter stehen dann auch, teilweise, ich weiß mal, was die offizielle Bezeichnung jetzt in der Firma ist, aber sagen wir mal, Leute, die im Zweifelsfall nicht die ganze Zeit beim Kunden sind, tendenziell vielleicht auch gar nicht zum Kunden gehen, aber für die Berater bereitstehen, wenn die irgendwelche Sachen brauchen, für Calls jemanden brauchen aus dem Bereich. und die Experten wollen sie cutten. Und mein Gedanke war einfach nur, ja, die cutten sie deswegen, weil die ersetze ich alle durch ChatGPT.
Meinst du, ja.
Die Berater kann ich ja nicht ersetzen. Die müssen ja beim Kunden irgendwie Gesicht zeigen. Der Kunde muss ja denken, okay, gut, ich habe diesen kleinen Raum im Keller, da sperre ich die alle ein. Aber die Experten im Hintergrund, die kann ja auch der Computer.
Du kannst einfach die Praktikantenquote erhöhen. Ich finde das bei den großen Beratungen immer ganz lustig. Dann machst du dort ein Praktikum und wirst direkt als Junior Consultant vorgestellt. Und auch direkt vollgebildet. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei McKinsey exklusiv so ist, aber habe ich an anderen Stellen schon mitgekriegt.
Also bei uns haben wir, bei Goldman haben wir damals auch die Praktikanten handeln dürfen und Kunden an der Hotline annehmen und dergleichen.
Ja, aber okay, hast du die dann in Rechnung gestellt? Ich meine, da ist die Dienstleistung ja nicht deine Brainpower, ja, sondern eigentlich der Handel an sich. Aber okay,
gut. Ja.
I got your point.
Die Wochenhighlights.
Marktzeugs, erzähl mal.
So, Marktzeug.
Irgendwas ging hoch, irgendwas ging runter.
Ja, beide, der Markt ging hoch und der Markt ging runter. Jetzt schauen wir mal, wo wir jetzt stehen. Bloß ist mal so ein, also jetzt mal wieder so ein
Sentiment haben.
Das ist ein Sentiment haben, genau. Also für heute Freitag, jetzt ist, der Markt hat noch nicht aufgemacht. Das ist alles vorbörslich indikativ, so ungefähr 1% runter. Gestern Donnerstag.
Ach so, der Markt, dein Markt sozusagen. Okay, verstehe, sorry.
Ja, der Markt ist der S&P. Also wer was anders denkt, lebt nicht in meiner Welt.
Genau. Also Christian Lindner, wenn er davon redet, dass Unternehmen nicht mehr die Renditen im Markt suchen oder die Gewinne im Markt suchen, dann ist es, sie zocken nicht mehr genug S&P Futures.
Ach so, meinte er das. Die suchen nicht die Gewinne im Markt, sondern in der Nähe des Staates. Damit meint er, dass Millennium zum Beispiel jetzt vielleicht nicht mehr so viel durch Long Short Equity verdient, sondern das Ganze durch einen Basistrade mit Treasury Futures und Treasuries macht. Das ist,
genau so habe ich es verstanden.
Das. Jetzt. Also jetzt hier, heute im Moment Pre-Market 1% im Minus, liegt sicherlich auch an den schlechten Zahlen der Banken und ein bisschen Angst, dass jetzt der Nahe Osten in die Luft geht. Da können wir gleich nochmal kurz was zu sagen. Gestern knappes 1% im Plus, vorgestern 1% Minus, die ersten beiden Wochentage langweilig, flattisch. Was ist passiert, Thomas? Inflation. Die Inflation ist nicht nur zurück, die Inflation war nie weg. Die Inflation ist sticky, die bleibt uns erhalten und beginnt sich zu beschleunigen. CPI auf Jahresebene 3,4 erwartet worden, 3,5 kam rein, interessiert aber keinen, weil Essen und Energie mit dabei. Also Kerninflation 3,7 erwartet worden, 3,8 kam rein. Und noch schlimmer, wenn wir uns den sogenannten Supercore anschauen, was im Wesentlichen Dienstleistungsinflation ohne Housing ist, stellen wir fest, dass wir hier seit Monaten eine Wiederbeschleunigung sehen. Das Ding ist jetzt bei 4,8% auf Jahresebene. Tendenz steigend. Wenn man sich nur die letzten Monate anschaut, dann ist man, ich habe es jetzt immer da, Charlie McElligott hatte das geschrieben, ich glaube das muss ich da sogar sagen, weil das hat er so lustig geschrieben.
Nomura?
Nomura, genau.
Ehemals Lehman Brothers oder ist er so lange noch nicht da?
Das weiß ich, Alexander, woher der kommt. Hier, 3 Core CPI Upside Surprises in a Row. While 3-Month Super Core CPI is annualizing at an Lulwood 8.2%.
Lulwood?
Ein Lulwood 8.2%. L-O-L-W-U-T. Er schreibt alle seine E-Mails so. Es ist sehr witzig zu lesen. Aber was man sich auch noch anschauen kann, ist auf Monatsbasis, wie viel Teil des Warenkorbes annualisiert eine höhere Inflation als 4% und wie viel annualisiert eine Deflation? Mhm. 2/3 des Warenkorbes steigt auf Monatsbasis mit mehr als jährlichen 4% im Moment, während konstant so ungefähr 20% schon seit vielen, vielen Monaten leicht in der Deflation ist. Dementsprechend, auch das spricht für ein Wiederanspringen der Inflation. Der Markt hat angefangen, die Zinssenkungen auszupreisen. Deutsche Bank, Bank of America, beide sagen nur noch eine Zinssenkung dieses Jahr. Ich glaube, Deutsche hat Anfang des Jahres von 7 gesprochen. Da sieht man, die stehen zu ihren Entscheidungen. Und die ist im Dezember jetzt angeblich. Im Dezember. Das
interessiert mich, mein dummes Geschwätz von gestern. Ne?
Richtig. Der Markt preist noch knapp über zwei Zinssenkungen ein. Die erste allerdings erst im September. Mhm. Allerdings, wir können beruhigt sein. So schlimm ist die Lage vielleicht nicht. Der Fed-Chef Joe Biden hat sich direkt geäußert noch. Und sagt, es wird auf jeden Fall eine Zinssenkung dieses Jahr geben und die verzögert sich vielleicht maximal um einen Monat, aber man kann beruhigt sein, die wird kommen, wird maximal einen Monat verzögern.
Und ja, es ist Joe Biden, der diese Äußerung getroffen hat.
Genau, es hat Joe Biden getroffen. Da hat sich auch McElligott aufgeregt, was ist jetzt eigentlich mit dieser unabhängigen Notenbank nochmal? Wobei man fairerweise sagen muss, das ist klassischerweise, also Trump hat auch die Fed immer geschimpft, sie soll doch bitte jetzt endlich Zinsen senken. Natürlich macht es Herr Biden auch, Politiker wollen immer fallende Zinsen
haben. Vielleicht kann sich Jerome Paul ja auch über Obamacare äußern oder so.
Stimmt, der könnte sich mal über die Politik äußern. Machen sie ja normalerweise nicht, sondern sagt immer über politische Fragen, dann mischt er sich nicht ein. Mhm. Zehnjährige Zinsen, Thomas, auch wieder weiter am Steigen. Einen riesigen Move nach diesen Inflationsdaten gehabt.
McElligott spricht sogar von einem Barschock. Zehnjährige Zinsen steigen?
Zehnjährige Zinsen steigen, ja.
Was bedeutet das jetzt für meine 100-jährige österreichische Staatsanleihe? Warte mal, jetzt werde ich hier wach, aber.
Stimmt, du hast die ja. 100 Jahre ja, Österreich, was hat das Ding gemacht? Der EZB ist wahrscheinlich nicht so schlimm. Wir sprechen hier von USA.
Okay. Gut. Was dann, machen die, ich schau mal parallel rein.
Ja, ich schaue auch gerade. Die wird wahrscheinlich vielleicht sogar ganz gut performt haben. Boah, flattisch.
Mein Account gerade nicht.
Flattisch, Thomas, flattisch. Seit drei Monaten im Prinzip bewegt sich nicht.
Okay. Ich bin sogar ein Prozent im Plus.
Wir sprechen ja hier von den USA. Also, 10-jährige Zinsen bei 4,6, Anfang des Jahres waren wir noch bei 3,8. Jetzt könnte man sagen, krasser Bewegung in den Zinsen, Aktien müssten eigentlich massiv fallen, haben sie ein bisschen, sind danach sofort wieder gestiegen, so Stonks don't care. Einzige, was anscheinend bei Stonks im Moment eine Rolle spielt, ist Liquidität und wie es Scott Rubner sagte, ich glaube letzte Woche hat man gesprochen, Kunden warten eigentlich nur darauf, jeden 1-2% Dip sofort wieder hochzukaufen und auch deswegen Mittwoch sind wir down nach den Inflationszahlen, Donnerstag direkt wieder ab. Scheint wohl was dran zu sein.
Panik,
wenn sonst
nicht im Markt sind.
Genau. Was? Ich habe einfach random genau gesagt.
Panik, weil die Leute nicht im Markt sind.
Ja, also ja, stimmt, genau. Das ist,
war doch richtig,
genau, war richtig. So, und ganz schnell, wir sind gleich fertig. Die EZB hat sich ebenso geäußert. Keine Zinsveränderung bei ihrem Zinsentscheid. Gestern war auch nichts erwartet worden. Allerdings schreibt sie, im Wesentlichen deuten sie hardcore an, dass im Juni eine Zinssenkung stattfinden könnte. Sie schreiben auch, wenn das jetzt so weitergeht, it would be appropriate to reduce the current level of monetary policy restriction. Und Frau Lagarde sagt sogar auf die Frage, wie bezüglich den nächsten Monaten, in April we get some information and some data, but in June we know that we will get a lot more data and a lot more information. Und das deutet der Markt jetzt so, okay, also Juni it is.
Im September, there will be even more data because historical data continues being recorded.
Correct.
Genial.
Also Juni, die EZB ist weiter bei Juni, bei der Fed ist eigentlich Juni jetzt, zumindest die meisten Banken denken, dass Juni vom Tisch ist. Joe Biden ist da noch nicht so der Meinung und da er ja am Ende entscheidet, was mit den Zinsen passiert, ist vielleicht Juni am Ende doch noch live. Gucken wir mal, wir kriegen ja im Mai nochmal Inflationsdaten. Weiß gar nicht, wann im Juni das Meeting ist. Vielleicht kriegen wir die Juni, also die Mai-Daten dann im Juni auch nochmal. Sind nochmal zwei Datenpunkte, die nach unten gehen könnten. Bei der EZB pushen die Leute sogar auf eine weitere Juli-Senkung. Entschuldigung, was wolltest du sagen?
Gehen wir hin zur EZB, wenn sie die ihre Zinssenkung könnten ja.
Ich kann da nicht dann im Wochenende.
Schade.
Aber
sie hätten uns in Frankfurt getroffen und hätten uns als Journalisten hier bei der EZB.
Genau, mit der Lagarde dann betrinken.
Bestimmt. Kannst du ja mal ins Gesicht sagen, verurteilte Straftäterin, wie sie das so sieht.
allerletzte Sache. Darf ich noch eine allerletzte Sache
natürlich
sagen?
Natürlich. Warte, fass mir noch mal ganz kurz zusammen. Also Marc denkt, Zinsen gehen weniger runter. Deutsche Bank geht cuttet von 9 auf 1. Und,
7 auf
1. 7 auf 1 und also alles blöd. Aber sobald ein Dip kommt, wird nachgekauft.
Scheint es im Moment so zu sein.
Beide Dip, Diamond Hands, YOLO.
Stimmt. Genau, und danke, dass du den Diamond angesprochen hast. Jamie Dimon hat nämlich auch Zahlen veröffentlicht und für Leute, die den Podcast noch nicht so lange hören, wir wissen, dass der nicht Diamond heißt, aber wir fänden das cool, weil das hört sich einfach an wie so ein Pornodarsteller und so schaut er ja auch manchmal aus. JP Morgan Zahlen eigentlich ein Beat, glaube ich, Top- und Bottomline sogar, aber das Wichtigste ist der Net Interest Income Outlook, also quasi, was sie erwarten an Zinseinnahmen, Nettozinseinnahmen über die nächste Zeit, der war unter den Erwartungen, daraufhin ist JP Morgan zu JP, du hast es so schön gesagt.
JP Less Gain
geworden und 4,2% Pre-Market gefallen, wie Bloomberg berichtet. Seitdem haben sie sich wieder ein bisschen erholt jetzt, aber mal gucken, was in 15 Minuten passiert, wenn der Markt aufmacht.
Ja. Aber interessiert, also 4,2% ist schon krass, also für so ein großes Stonk. finde ich, da steckt schon was drin.
Ja, jetzt muss man fairerweise sagen, die sind auch seit Anfang des Jahres relativ gut abgewesen. 185 durch 155 in Euro sind 20% ab seit Anfang des Jahres. Ja, trotzdem, also.
Ein Fünftel nochmal federn lassen, also von der Up-Performance. Gut. Ansonsten gute Nachrichten, wurde ich im Stream darauf hingewiesen, wusste ich gar nicht. Ging es dir denn nicht so, als es mit dem Ukraine-Krieg losging, dass alle Leute gefragt haben, fand ich ein bisschen geschmacklos, aber egal, gefragt haben, hey, wie kann ich denn von Rüstung profitieren? Lass mal Rüstungs-ETF machen. Bisher war das aus ESG-Kriterien so, naja, keiner hatte wirklich Bock drauf, aber es gibt mittlerweile tatsächlich zwei ETFs, die den Defense-Sektor abbilden. Hat der Stream mich drauf aufmerksam gemacht, die sind natürlich auch bei uns in der ETF-Suche. Damals, wir hatten noch nicht mal den Sektor-Tag Defense, also Verteidigung, deswegen ist es jetzt noch ein bisschen kryptisch, aber wird jetzt gefixt. Und ja, einer von Van Eck, 450 Millionen sind da jetzt schon drin, nach Auflage im März letzten Jahres. Und dem anderen von HanTF, keine Ahnung, wie man die ausspricht, HanETF, HanTF, egal, furchtbarer Name, wer sich das Branding ausgedacht hat, kündigen. 260 Millionen sind da drin und das Ding gibt es seit Sommer 2023. Fand ich krass. Also das ist da jetzt schon, aber die großen Indexanbieter sind noch nicht dabei. Ich glaube, die kriegen das mit ihren ESG nicht ganz unter einen Hut.
Das Vanek-Ding macht sogar Werbung auf YouTube, gell? Die kriege ich immer angezeigt.
Ehrlich? Aber die sind auch relativ radikal. Also die riden ja jeden Hype. Ja. Die haben auch vor kurzem ihr Cannabis-ETF zugemacht, oder? Mal gucken. Oder waren die das? Aber es gab auf jeden Fall war Cannabis irgendwie nicht mehr interessant.
Sie haben sie den richtigen Moment gewählt, zuzumachen. Seitdem ist wahrscheinlich ab.
Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob der deutsche Markt so interessant dafür ist, für Cannabis-Aktiengesellschaften.
Aber was du tatsächlich siehst, habe ich auch im Handelsblatt witzigerweise einen Artikel gelesen, habe es aber extra nicht reinkopiert. Da hat, glaube ich, sich eine, wie heißt nochmal, so Personen, die Leute jagen, damit sie dann in Firmen platzieren. Headhunter. So eine Headhunterin geäußert und gesagt, die Rüstungsbranche ist jetzt richtig attraktiv geworden. Früher haben die Leute gesagt, Rüstung, das will ich irgendwie nicht, ist ja fast wie Tabak, aber Rüstung ist mittlerweile gut. Also ist auch nicht mehr böse jetzt.
Ja, nee, ist klar. Das soll auch, also ich glaube, es gab auch mal offene Diskussionen, ob das nicht in ESG-Kriterien wieder rediskutiert wird. Dann würde ich gerne mal wissen, was am Ende bei ESG übrig bleibt. Also sehr wahrscheinlich nur Tabak- und Alkoholverkauf an minderjährige Kinder. Alles andere ist dann wieder okay.
So ein Panzer ist ja schon grün, also verstehe ich, kann ich schon irgendwie nachvollziehen ein bisschen.
Ja, und vielleicht gibt es auch E-Panzer bald, weißt du, so schön mit von Batterien betrieben und so weiter, weißt du. Und dann biologisch abbaubar, wenn der dann abgeschossen wird und einfach im Wald rumsteht und so.
Ist der so im Dings,
ja. Genau, ist ja so nach anderthalb Jahren ist er biologisch abgebaut, also so ein Vogelhäuschen vorne in der Kanone drin, ja. Oh Mann, ja, ich werde trotzdem nicht in Rüstung investieren.
Du investierst nicht in Rüstung?
Nee. Also außer über meine sehr hohe Räusper.
Eigentlich bist du bei überall dabei. Du bist bei Rüstung dabei, du bist bei Tabak dabei, du bist bei Handfeuerwaffen dabei.
Kinderarbeit, alles. Machen wir alles mit. Sehr gut. Und dann, Holger, ich finde, wir müssen unseren Podcast mehr auf eine positive Note schließen. Deswegen bin ich dann noch über eine Headline gestoßen, die ich auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen wollte, weil ich finde es halt einfach wichtig, dass in dieser schnell wandelnden Welt ein bisschen Kontinuität herrscht, ja. Und diese Kontinuität heißt heutzutage BlackRock. BlackRock hat nämlich wieder sichergestellt, dass sie weiterhin die Welt regieren werden. Absolutes Rekord in Asset Under Management, 10,5 Trillion US-Dollar. Ich erspare mir jetzt mal die Peinlichkeit, das in Deutsch zu übersetzen. Aber wir versuchen es doch. Milliarden?
Trillion.
Trillion. Trillion ist Trillionen in Deutsch.
Nee.
Was ist es? Billion. Egal. Trillion US-Dollar. Wir bleiben im
Englischen. Million, Milliarde, Billion.
Billion. Okay, dann wäre es eine Billion. 10,5
Billionen. Wer den Scheißdreck ausgedacht hat, gehört echt ans Kreuz geschlagen.
Entschuldigung. Jetzt weiß ich, müssen wir aussuchen. Genau, und dann vor allem Dank, und da fängt wirklich mein Weltbild an zu wackeln, danke Bitcoin. Ja, der Bitcoin-ETF hat für einen massiven Boost in den Asset Under Management gesorgt. Und das finde ich nahezu wieder die perfekte Ironie der Woche, dass dank Bitcoin der Erfindung, die quasi die Finanzwelt auf den Kopf stellen wird, unser zentral verseuchtes Geldsystem auf links krempeln wird, die Kapitalisten par excellence, die Welt regieren, nämlich BlackRock, weiterhin auf ihrem Thron bleiben. Das fand ich einfach schön. Ist einfach, die Welt bleibt konstant. Trotz
Bitcoin. Können sich die Leute mal entscheiden, wer regiert jetzt die Welt? Ist es jetzt BlackRock? Ist es jetzt Goldman Sachs? Ist es Rothschild? Ist es die Pharmabranche? Oder ist es doch Angela Merkel? Ich weiß es nicht. Es ändert sich irgendwie von Tag zu Tag. Die Bilderberger gibt's doch auch noch, oder? Gibt's nicht die Bilderberger?
Das ist doch oldschool. Nee, hier, das Treffen in Davos, wie heißt das nochmal? Mit dem Charles Schwab.
Ach so, das Economic Forum. Oder am Ende doch die Bank of International Settlements als die Zentralbank der Zentralbanken.
Man weiß es nicht. Damit lassen wir euch ins Wochenende, würde ich mal sagen, oder Holger? Wir haben keine Themen mehr zum Überziehen heute.
Letztes Mal haben wir dafür länger gemacht. Da wolltest du mich nicht gehen lassen.
Nee, da wollte ich dich noch unbedingt mit Private Equity volllabern. Diese Woche habe ich tatsächlich nicht zum Thema Private Equity recherchiert, aber vielleicht möchtest du uns ja einen Karrieretipp geben, wie man ins Private Equity reinkommt.
Private Equity weiß ich nicht, ist an deinem Bereich. Venture Capital kann ich sagen, wie du reinkommst. Du brauchst folgende Qualifikationen, um einen Venture Capital Fonds erfolgreich gründen zu können.
Keine. Punkt.
Nein, genau.
Ich weiß nicht.
Also gefühlt, wenn man sich manche Lebensläufe anschaut, das kommst du aus unterschiedlichsten Bereichen, musst eigentlich nicht wirklich irgendwie aus dem Sektor kommen,
Eine Sache brauchst du schon, du brauchst schon ein bisschen Geld. Also Minimum Startkapital, was du selbst einlegst, muss schon kommen. Dann kannst du ja wild Angel investieren und Co. Ich meine, ich habe ja auch einen Mini-Venture-Capital-Fonds. Ich habe ja auch 4 Startup-Investments getan.
Waren es nicht mal 5?
Vielleicht waren es 5, ich weiß es nicht.
Ist eins jetzt verschwunden schon?
Nee, ist noch nichts verschwunden, aber ich habe es gerade im Kopf auf die Schnelle nicht durchgezählt, ja.
Aber kriegst du da Live-NAVs oder hast du die At-Cost in deinem Kopf gespeichert?
Ich habe die At-Zero in meinem Kopf gespeichert. Und irgendwann gibt es vielleicht mal eine Überraschung und dann heißt es, interessant.
Da war doch noch was.
Ich meine, ich rede jetzt hier so gehässig und jetzt nicht, dass die Leute jetzt denken, dass ich die Firmen scheiße finde oder so.
Aber das ist halt Risiko.
Ich habe es auch rein aus Interesse an den Firmen und den Gründern gemacht und jetzt nicht in der Hoffnung, da krass viel Kohle mitzumachen oder so oder überhaupt Kohle mitzumachen. Derzeit sieht es ja eh nicht so gut aus, also Marktumfeld insgesamt. Aber ja, war interessant. Genauso wie wenn du mich irgendwann mal ranlässt, vielleicht investiere ich da mal mit dir auf einen Hedgefonds und dann rufen wir zusammen die BaFin an. Also das will ich schon, die Bundesbank vielleicht. da traue ich mich noch nicht alleine, da musst du mal mit mir anrufen.
Dann rufen wir da gemeinsam an. Ich wollte noch eine letzte Sache mit auf den Weg geben, falls jemand Lust hat, uns in 2 Wochen live zu sehen. Du hast das ja eh schon gesagt, ich weiß aber nicht, ob wir es jemals so offen ausgesprochen haben.
Haben wir, aber egal.
Wir sind auf der Invest, aber gut. Wir sind auf der Invest in Stuttgart, kommt alle vorbei.
Und es gibt, glaube ich, noch Rabattcodes. Das ewige Thema wieder.
Welchen willst du jetzt nutzen? Welchen Rabattcode?
Egal, einfach entweder, gibt es überhaupt noch welche? Nee. Finanzfluss 2024, da kriegt ihr zumindest Rabatt. Da gibt es den Zugang nicht kostenlos. Genau, aber gibt ein bisschen Rabatt. Lasst den Stuttgarter nicht so viel Geld.
Ich glaube, kostenlos
wir finanzieren denen nicht ihren Bahnhof.
Kostenlos kriegst du, glaube ich, noch über die HSBC. HSBC 24X oder so, glaube ich, ist kostenlos.
Ah, echt?
Ja, habe ich halt im Internet gelesen und meine Studenten benutzen es halt so random über die Studentenvereinigung. Die HSBC hat den Code halt öffentlich gemacht, also stehen wahrscheinlich wurscht. Deswegen Grüße gehen raus an die HSBC. Wir werden nicht von denen gesponsert. Die haben nicht gesagt, wir sollen das hier bewerben.
Nutzt den Code Grauer Kapitalmarkt 2024X.
Spaß. Klär mal, dass das nächstes Jahr dann der Code ist.
Mir fällt übrigens ein, hast du schon ein Ticket? Ich habe noch keins.
Ich habe auch noch keins. Aber ich hätte jetzt gehofft, der Richie schickt uns dann auch so Ausstellertickets.
Mal sehen.
Hoffe ich jetzt mal.
Ob das klappt. Ansonsten, wenn es nicht klappen sollte, wenn ihr uns auf der Invest nicht seht, dann kommt einfach vor die Invest. Dann machen wir unseren Live-Podcast einfach vor den Toren der Invest. Oder ihr sponsert uns ein Ticket. Holger, ich wünsche dir ein wunderbares Wochenende. Schlaf dich aus und bis zum nächsten Mal.
Danke, bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.